Seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Der Rechtsstaat hier im Kontrafunk. Mein Name ist Dirk Sattelmeier, ich bin Rechtsanwalt in Köln und darf Sie durch die heutige Sendung führen. Die Digitalisierung gilt gemeinhin als Allheilmittel für so ziemlich jedes ausgemachte Problemfeld. Seit Jahren wird der Ruf nach immer mehr Digitalisierung gewissermaßen als Monstranz durch gesellschaftspolitische Diskussionen getragen. Doch die Auswirkungen auf die Justiz und auf das rechtsstaatliche Handeln sind vielfältig und nicht immer als positiv zu werten. Durch die Möglichkeit, journalistische Arbeit auch abseits von Print- und TV-Medien im Internet jederzeit und überall auszuüben und zu veröffentlichen, sind die sogenannten neuen Medien entstanden, welche bei allzu kritischer Berichterstattung immer stärker unter staatlichen Druck gelangen. Der Fall des freien Journalisten Alexander Wallasch zeigt exemplarisch, wie abseits von Zensur und Verbotsforderungen durch allzu besorgte Landesväter in Talkshows und auf sozialen Medien sich die grundrechtlich gewährte Pressefreiheit des Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz in gefährlichen Fahrwassern befindet. Rechtsanwalt Dirk Schmitz gibt Auskunft über das Verfahren seines Mandanten. Und der Anschlag auf das Berliner Stromnetz wirft die Frage auf, ob die Sicherheitsbehörden ihre vorhandenen Kapazitäten in der jüngeren Vergangenheit entsprechend ihren gesetzlichen Auftrag einsetzten oder sich durch allzu einfache und auch bequeme Internetrecherchen gegen Delegitimierer des Staates, Parteien und sonstige allzu kritische Einzelpersonen auf den Kampf gegen rechts konzentrierten. Hierüber und über die Erklärung des Bundesinnenministers aus der vergangenen Woche zur verstärkten Verfolgung des Linksextremismus unterhalten wir uns mit Dr. Hans-Georg Maaßen. Der Fall des ehemaligen Schweizer SVP-Nationalrats Claudio Zanetti zeigt, wie schnell man in Zeiten von digitalen Medien auch als Eidgenosse vor den dortigen Strafgerichten landet, obwohl von Beginn an Zweifel an seiner Schuld bestehen. Über eine Besonderheit im Schweizer Strafverfahren unterhalte ich mich mit seinem Verteidiger Konrad Jeker. Abschließend erläutert unser Redaktionskollege Michael Moser, warum eine hundertprozentige Digitalisierung der Justiz nicht empfehlenswert erscheint. Ich wünsche Ihnen eine informative und gerne auch spannende Sendung. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Artikel 5 Absatz 2 unseres Grundgesetzes ist von seinen Müttern und Vätern zum Schutz der Pressefreiheit als eine der fundamentalen Säulen des demokratischen Rechtsstaates ganz bewusst in dieser Klarheit erschaffen worden. Denn die Presse soll der Stachel im Fell der Mächtigen sein und ohne Angst vor Repressionen kritisch berichten. Es regiert sich natürlich ohne allzu kritische Berichterstattung viel leichter, weshalb es in der bundesrepublikanischen Mediengeschichte auch immer wieder Angriffe auf die Pressefreiheit gab. In der aktuellen Diskussion übernahm hier ein norddeutscher Regierungschef gewissermaßen die Pole Position im Wettlauf gegen die Meinungs- und Pressefreiheit. Vor allem die sogenannten neuen Medien, zu denen ja auch unser Sender hier gehört, stehen dabei im Fokus einer gefährlichen Entwicklung. Der freie Journalist Alexander Wallasch sieht sich derzeit massiven Angriffen von Landesmedienanstalten ausgesetzt. Hierüber haben wir bereits im Kontrafunk berichtet. Seinen Fall wollen wir nun einmal juristisch näher mit seinem Iserlohner Rechtsanwalt Dirk Schmitz erörtern. Willkommen hier im Rechtsstaat, Herr Kollege Schmitz.
Ja, ob wir hier im Rechtsstaat sind, ist noch offen, aber wir versuchen das heute mal rauszukriegen. Die Paragraphen oder Artikel des Grundgesetzes sind erfrischend kurz, ne? Sie hatten das gerade schon zitiert. Eine Zensur findet nicht statt. Und jetzt fängt es an, ziemlich lang und länger zu werden in den normalen Gesetzen.
Ja, Sie vertreten ja den freien Journalisten Alexander Wallasch. Ich habe es eingangs ja schon erwähnt. Ihm wurde im Oktober 2025 ein Bescheid der Niedersächsischen Landesmedienanstalt zugestellt, in dem drei Artikel von ihm beanstandet und deren weitere Veröffentlichung untersagt wurden. Vielleicht wollen Sie uns den Sachverhalt erstmal in aller Kürze nochmal darlegen.
unsäglich. Die Geschichte fing schon viele Monate vorher an und ursprünglich waren mal 5 Artikel beanstandet und dann sind am Ende 3 dabei rausgekommen und wir greifen das Ganze jetzt unter 2 Kriterien an. Das eine ist, wir halten die gesamte gesetzliche Regelung für verfassungswidrig. Das erkläre ich gleich mal kurz und prägnant. Und die zweite Frage, selbst wenn es nicht verfassungswidrig wäre, das, was die gemacht haben, ist unjuristisch dummes Zeug. Ich fange vielleicht nochmal an einer Stelle. Wir haben den ganz einfachen Satz, da heißt es, eine Zensur findet nicht statt. Und ich habe in meinem Schriftsatz dann als Einleitungssatz quasi geschrieben, es gibt eine Freiheit vor der Meinungsäußerung, aber es gibt keine Freiheit nach der Meinungsäußerung. Und dieser bekannte Satz ist von Idi Amin, der eine oder andere von Ihnen kennt den. Und genau nach diesem Prinzip arbeiten hier die Landesmedienanstalten.
Die Landesmedienanstalten waren mir jetzt so als Anwalt noch nicht ganz so geläufig in meinem beruflichen Alltag. Die berufen sich aber ihrem Vorgehen auf Paragraphen in dem Medienstaatsvertrag. Hier sind es Paragraph 109 in Verbindung mit Paragraph 19. Vielleicht können Sie mir als unwissendem Kollegen mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie kann ein als Vertrag bezeichnetes Konstrukt überhaupt grundrechtseinschränkenden Normencharakter erhalten?
Das hat eine ganz lange Geschichte. Ursprünglich gab es mal nur den Rundfunkstaatsvertrag ganz früher. Da waren geregelt ARD, ZDF, Deutschlandfunk. Und dann kamen irgendwann die privaten Medien. Private Medien waren damals nur Hörfunk und Fernsehen, RTL, Erste Stunde, ProSieben und so weiter. Und dann hatte man einen Medienstaatsvertrag gemacht, eigentlich nur für privates Fernsehen und privaten Hörfunk. Da ging es letztlich um Zulassung und Jugendschutz. Und das ist dann 2020 mit einem großen Schritt nochmals modifiziert in einen Telemedienstaatsvertrag transformiert worden. Und die haben versucht, kleine Bürokraten die Lufthoheit letztlich über das gesamte Internet zu erhalten, zumindest über politisch und jugendschutzrelevante Themen. Das ist die Kurzzusammenfassung. Der zweite Teil betrifft, warum Staatsvertrag? Der Staatsvertrag ist letztlich von den Landesparlamenten jeweils genehmigt und verabschiedet und hat damit in Anführungsstrichen Gesetzesqualität. So kann ein Staatsvertrag hier eingreifen.
Okay, ich verstehe das. Dennoch geht die Landesmedienanstalt gegen ihren Mandanten ja durchaus rigoros vor. Wie sieht das denn rein praktisch aus? Sitzen da so fleißige Helferlein und beobachten von morgens bis abends sämtliche Presseartikel im großen World Wide Web oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Schon Ihre Frage zeigt das Problem. Ich kann die Frage nämlich nicht exakt beantworten. Und zwar nicht, weil ich mich jetzt nicht vorbereitet habe, sondern weil es absichtlich im Unklaren bleibt. Es gibt zum einen bei den Landesmedienanstalten eine Software, die heißt Kiwi, eine KI-Software. Und die surft das gesamte Internet ab, und zwar in erster Linie alle sozialen Medien, also Facebook, X und so weiter. Und zwar flächendeckend nicht gegen Medien, sondern gegen jeden, der sich da mehr oder weniger kompetent äußert. Also wir haben zwischenzeitlich ein flächendeckendes Vorzensur-Zensursystem und zwar alleine durch Beobachtung. Und dann kommt der Teil, den ich nicht beantworten kann. Jetzt gibt es natürlich Medien mit unterschiedlicher Qualität und zwar Rechtsqualität im Netz. Und die werden auch beobachtet und die Landesmedienanstalten lassen offen, ob die jetzt auch mit Kiwi, also mit der KI beobachtet werden oder im Ameisen- und Arbeitshandel der Einzelnen. Ich glaube, die werden auch mit Kiwi beobachtet und ich erkläre gleich, warum.
Ja, ich habe mir nämlich überlegt, dass ich so ein Vorgehen wie das gegen Ihren Mandanten bei Leitmedien, wie sie ja heißen, gerne, also Spiegel, Fokus, FAZ und Co., da habe ich das noch nicht vernommen, dass hier die Landesmedienanstalt diese in Anspruch nehmen, diese von mir genannten Medien. Welchen gegebenenfalls auch rechtlichen Hintergrund hat dieser doch auffällige Umstand?
Wenn man etwas Rechtswidriges macht, muss man es verstecken. So einfach ist das. Ich fange mal mit einem einfachen Satz an, den hatten Sie gerade auch schon mal zitiert. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus frei zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Das ist ein ziemlich einfacher und klarer Satz. Der ist aber jetzt bei den Landesmedienanstalten aufgelöst, und zwar nach der Qualität, der rechtlichen Qualität der Medien. Ursprünglich waren Medien, Sie erinnern sich an die alten Tageszeitungen und Zeitschriften, die waren in Bundesländern. Und in Bundesländern gibt es immer noch Landespressegesetze, und die haben pro Bundesland das Thema geregelt. Das waren die Medien. Und diese Medien sind später mit Online-Publikationen, der Älteren erinnern sich, da gab es sozusagen den Spiegel Live und den Spiegel Online gegangen. Und die unterliegen diesem ganzen Reglement nicht, denn die sind letztlich die Internetausgabe von Papier. Zumindest wird es so gesehen. Dann gibt es die zweite Klasse. Das sind die Medien, die Mitglied in welcher Form auch immer des Presserates sind. Diese dürfen rechtlich nicht beobachtet werden von den Landesmedienanstalten. Und jetzt kommt das kleine, dreckige Dutzend. Und in diesem dreckigen Dutzend, das ist jetzt durchaus ironisch gemeint, sind Medien, die können sich jetzt anschließen dem Landespresserat durch Anerkennungserklärung. Diese Anerkennungserklärung, zumindest derzeitiger Stand, muss angenommen werden vom Landespresserat. Wenn der die nicht annimmt, da sind nur die Etablierten drin, dann war es das, dann gehöre ich zum letzten Teil des dreckigen Dutzends. Und dann sind die Landesmedienanstalten für mich zuständig. Und jetzt ist interessant, für was sie zuständig sind. Im Extremfall für die Untersagung, aber sicherlich für die Beanstandung und Kontrolle. An der Stelle stehen wir.
Ja, und lassen Sie mich mal raten, Ihr Mandant gehört zur letztgenannten Gruppe, weil ihm der Zutritt hier versagt wurde zu dem exklusiven Club und durch das Organ, nicht Presserat, so habe ich das verstanden. Der hat das Begehren Ihres Mandanten abgelehnt. Sie gehen jetzt für Ihren Mandanten den Bescheid vor. Welches Rechtsmittel ist hier statthaft und ja, welche Begründung führen Sie im Wesentlichen an? Ich habe da Ihrer Klageschrift ja ein ganzes Potpourri an potenziellen Grundrechtsverletzungen vernommen. Das ist aus rechtlicher Sicht ja durchaus interessant und auch erörterungswert.
Wir haben bekommen einen Bescheid der Niedersächsischen Landesmedienanstalt, die aber nicht mutig genug war, den Bescheid alleine zusammenzufassen, sondern sich ein paar andere Landesmedienanstalten zur Unterstützung gesucht hat und die dann zusammen ausgearbeitet haben und es hingeschickt haben. Und jetzt einfach mal zur Qualität des Herrn Wallasch. Herr Wallasch hat im Rahmen seiner historischen Aktivitäten, ich habe sich nachgezählt, Herr Wallasch sagt mir es, 3.500 Artikel, mass o menos, veröffentlicht. Und sind drei von 3.500 Artikeln derzeit im Streit. Da kann man alleine schon aus der Numerik die Qualität erkennen. Denn wenn es nicht qualitativ wäre, wäre es dramatisch mehr. Die Art und Weise der Verfolgung ist eigentlich schon ein indirektes Kompliment des Herrn Wallasch. Diesen Bescheid haben wir angegriffen beim Verwaltungsgericht Braunschweig. Und da stehen wir genau in Form einer Anfechtungsklage gegen einen Bescheid, der Kosten und Beanstandungen beinhaltet.
Ja, und die einzelnen potenziellen Grundrechtsverletzungen haben Sie ja dort auch aufgeführt. Eben war ja das Thema, dass man sich ja durch einen Beitritt hier möglicherweise schützen kann, also dieser Kontrolle entziehen kann. Da sehe ich potenziell den Gleichheitsgrundsatz verletzt. Ich habe Probleme, ob man das hier als Zensur bezeichnen kann, weil das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung aus dem Jahre 1972 ja schon damals gesagt, dass es sich bei dem Zensurverbot ja nur um ein Verbot der sogenannten Vorzensur handelt. Das heißt also, Vorveröffentlichung darf hier nicht eingeschränkt werden. Einschränkungen nach Veröffentlichung seien dagegen aber grundsätzlich möglich. Das halte ich noch für einen interessanten Punkt. Sie sagen ja trotzdem, es ist Zensur und der Gleichheitsgrundsatz, der hier verletzt ist, der ist ja aus meiner Sicht durchaus evident. Aber diesen Zensurvorwurf, den finde ich ganz spannend dargelegt.
Der Zensurvorwurf gewinnt derzeit eine völlig neue Qualität. Früher, also ganz früher, vor den Pressegesetzen des 19. Jahrhunderts, musste man Artikel vorlegen bei dem Polizeiamt und dann wurden die genehmigt und die Zeitschriften wurden genehmigt und dann durften die veröffentlicht werden. Aus der Zeit sind wir lange raus. Jetzt passiert aber Folgendes. Hin und wieder wurden früher mal Artikel oder Zeitschriften angegriffen, aber vor der Menge des Publizierten war das Kinkerlitzchen klein. Wir haben aber heute die Situation, dass durch die KI im Internet flächendeckend jede Zeitschrift, jeder Artikel, jeder Beitrag, auch von jedem Privaten, letztlich überprüft werden kann und dann auch mit kommunizierenden Mitteln, auch per KI notfalls, angegriffen und angeschrieben werden kann. Und hier erfolgt eine Dichte, die so groß ist, dass sie faktisch einer Zensur gleichkommt. Und zwar alleine durch die Menge. Wenn ich weiß, dass jeder meiner Artikel kontrolliert wird, bin ich de facto psychologisch in einem Vorzensurbereich. Und genau um den Teil geht es. Die KI schafft eine neue juristische Qualität, keine Quantität.
Das heißt, man könnte durchaus daran denken, dass das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung aus dem Jahre 1972 einmal revidiert und den neuen Gegebenheiten des Internets und seinen Besonderheiten anpasst, sodass man dann hier sagen kann, dass das Verfahren, was Sie da führen, durchaus grundlegenden Charakter hat. Denn sollte dieses Vorgehen gegen Ihren Mandanten vor Gericht tatsächlich Bestand haben, da würde mich sicherlich interessieren, wie groß Sie hier die Gefahr sehen, dass vor allem die freien Medien sich durch immer stärker werdende staatliche Maßnahmen in ihrer Existenz bedroht fühlen müssten. Das, was ich hier sehe, ist ja auch aufgrund von unbestimmten Rechtsbegriffen, ich will das vorsichtig formulieren, aber Sie können das vielleicht auch anders machen, dass die Artikel, die da veröffentlicht werden, einer staatlichen Willkürkontrolle unterliegen. Denn die Rechtsbegriffe sind ja durchaus, ja, wie Sie auch dargelegt haben, sehr, sehr unbestimmt, wie so häufig eigentlich.
Ich bin sehr dankbar für den Hinweis Willkür. Wir haben noch einen zweiten Angriffspunkt. Das eine ist der Begriff der Zensur. Der zweite ist, wir haben einen massiven Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Wenn Sie sehen, die Standardmedien unterliegen diesem ganzen Reglement nicht. Also alle großen etablierten Zeitungen und Zeitschriften unterliegen den Landesmedienanstalten nicht. Und zwar, weil sie sozusagen die Online-Publikation der Papierausgabe sind. Die zweite große Gruppe der Standardmedien unterliegen dem nicht, weil sie Mitglied des Landespresserates sind. Und die dritte Gruppe kann vom Presserat anerkannt werden, aber von denen anerkannt, das heißt auch nicht anerkannt werden. Das heißt, die Etablierten kontrollieren direkt oder indirekt die Qualität der Repression der Mitbewerber. Das ist das, was stattfindet. Und das halte ich für evident verfassungswidrig und das auch nicht im Rahmen einer riesigen politischen Diskussion, sondern im Prinzip in zwei Paragraphen 19 und 109 des Medienstaatsvertrages, ich sag mal heimlich reingeschrieben, ohne dass es eine ernsthafte politische Diskussion über das Thema überhaupt gegeben hat. Das ist der große Skandal, den wir hier haben und der dazu führt, dass die kritischen Medien, und das sind eben nicht mehr die großen, im Moment unter Druck kommen. Und wenn Sie sich die Äußerungen der Politik anhören, des Ministerpräsidenten beispielsweise von Niedersachsen, aber auch anderer und von Schleswig-Holstein, dann sehen Sie, die Richtung soll in eine Wahrheits- und Inhaltskontrolle durch die Behörden gehen. Und wenn man von Behörden geht, sind das dann nur noch die Landesmedienanstalten. Das ist der Wunsch. Und das Frechste, die Landesmedienanstalten werden finanziert von den Rundfunkgebühren. Die kriegen einen festen Satz der Rundfunkgebühren für Zensur. Das ist das nächste perverse Stück in Deutschland.
Ja, das war ziemlich deutlich und durchaus auch rechtlich so hergeleitet. Das machen wir ja immer sehr gerne. Und ich finde, dass der Fall Ihres Mandanten, der Fall Wallasch, stellvertretend für ein staatliches Vorgehen gegen die neuen Medien steht, weshalb wir uns diesen Fall wirklich genau ansehen müssen. Und wir werden ihn auch hier weiter verfolgen. Denn eigentlich sollten alle Medienschaffenden besorgt sein, wenn so etwas passiert. Denn die Freiheit stirbt ja bekanntlicherweise immer nur zentimeterweise. Für heute darf ich mich für Ihre gewährten Einblicke und auch vor allen Dingen auch für Ihre Zeit bedanken und wünsche Ihnen und vor allen Dingen auch Ihrem Mandanten alles Gute. Vielen Dank.
Vielen Dank zurück für die Aufmerksamkeit.
Nach dem Anschlag auf das Berliner Stromnetz setzte Bundesinnenminister Dobrindt für Hinweise, die zur Aufdeckung der mutmaßlichen Tätergruppe führen, eine Belohnung von 1 Million Euro aus. Dabei betonte er, dass nun für den Kampf gegen den Linksextremismus aufgerüstet würde. Dabei stellte Dobrindt zusätzliche personelle Verstärkung der Behörden in Aussicht, um auch weiterhin die Gefahren aus anderen Extremismusbereichen nicht zu vernachlässigen. Die plötzliche Auslobung einer derart hohen Belohnung lässt im Umkehrschluss die Annahme zu, dass in den vergangenen Jahren Gruppierungen, welche Straftaten zulasten der Allgemeinheit begehen und dem eher linken politischen Spektrum zuzuordnen sind, von den Sicherheitsbehörden auch genau dort liegen gelassen wurden. Ob diese ihren gesetzlichen Auftrag tatsächlich vernachlässigt haben und hierdurch Anschläge wie den in Berlin begünstigt haben, bespreche ich mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes und langjährigen Stabschef Terrorismusbekämpfung im Bundesinnenministerium, Dr. Hans-Georg Maaßen. Ja, ich grüße Sie. Herzlich willkommen zurück bei uns im Rechtsstaat, Herr Dr. Maaßen.
Guten Tag, Herr Sattelmeier.
Ja, ich habe erstmal eine grundsätzliche Frage. Der Aufgabenbereich der Verfassungsschutzbehörden ergibt sich ja aus § 3 Bundesverfassungsschutzgesetz, wonach insbesondere Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung von Amts wegen zu beobachten sind. Fallen Anschläge auf das öffentliche Stromnetz wie kürzlich in Berlin und damit Beobachtungen einer mutmaßlichen Tätergruppe überhaupt in die Zuständigkeit der Verfassungsschutzbehörden?
Herr Sattelmeier, ja und nein. Grundsätzlich ist die Aufklärung von Straftaten Sache der Staatsanwaltschaften und der Polizeien. Die Aufgabe des Verfassungsschutzes besteht darin, auch wenn keine Straftaten begangen worden sind, die Strukturen zu ermitteln, Personen zu identifizieren, die dazugehören, festzustellen, was deren Ziele sind, was deren Mittel sind, um zu einem politischen Systemwechsel in Deutschland zu kommen. Das heißt also, vor einer Straftat ist es grundsätzlich Aufgabe des Verfassungsschutzes zu schauen, was für Bestrebungen gibt es, die so etwas machen wollen. Nach einer Straftat ist die federführende Zuständigkeit bei den Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden. Aber der Verfassungsschutz, der schaut natürlich mit, weil wenn er vorher die Bestrebungen beobachtet hat, hört er nachher natürlich nicht auf und schaut sich das auch an mit seinen Mitteln, die in Teilen deutlich bescheidener sind als die der Polizei und der Staatsanwaltschaften. Es dürfen keine Vernehmungen, keine Hausdurchsuchungen, keine Beschlagnahmen und so weiter durchgeführt werden.
Ja, das ist die grundsätzliche Teilung zwischen Strafverfolgungsbehörden und den Verfassungsschutzämtern. Aber vor dem Hintergrund stellt sich ja dann doch die Frage, inwieweit die Verfassungsschutzämter in den vergangenen Jahren ihren Auftrag gewissermaßen auf der linken Seite ausreichend nachgekommen sind. Denn die Auslobung der im Übrigen sehr hohen Belohnung lässt ja durchaus erkennen, dass den Sicherheitsbehörden allgemein kaum bis gar keine Erkenntnisse vorlagen und daher eine Ergreifung von Mitgliedern der sogenannten Vulkangruppe möglich wurden. Oder liege ich da mit meinen Gedanken so richtig falsch?
Nein, Herr Sattelmeier, eigentlich muss sich jeder Bürger diese Frage stellen, vor allem jeder Steuerzahler. Er muss sich die Frage stellen, wie kann es sein, dass diese Vulkangruppe seit 2011 bekannt ist und mittlerweile rund 15 Jahre durch Berlin und Brandenburg zieht und Terroranschläge begeht. Noch kein einziger ist abgeurteilt worden und die Namen der Täter sind nicht bekannt. Wie kann das sein? Aber in dem Zusammenhang muss man sich auch die Frage stellen, wie kann es sein, dass ein Burkhard Garweg von der RAF seit 1989 wegen Mordes gesucht wird und bisher immer noch nicht festgenommen worden ist, vielmehr jetzt jüngst bei einer linken Veranstaltung noch ein Grußwort verlesen ließ. Wieso das so ist, würde ich relativ leicht beantworten, weil aus meiner Sicht der politische Wille einfach fehlt, linksextremistische Straftaten aufzuklären. Er ist einfach nicht da. Man hat zu wenig Personal in den Verfassungsschutzbehörden und in den Staatsschutzabteilungen der Polizeien für den Bereich Linksextremismus. Ich wette, ein großer Teil der dort vorhandenen Planstellen trägt den gleichen Namen. Die heißen dann N.N. oder Dr. N.N. Zu wenig Stellen gibt es überhaupt. Zu wenig gute Leute gibt es auch. Also es passiert zu wenig. Und ich sage Ihnen auch, bei den rund, 30.000 Linksextremisten, die wir in Deutschland haben, dürfte es eigentlich für eine funktionierende Polizeibehörde kein Problem sein, die Attentäter der Vulkangruppe innerhalb von einigen Monaten zu identifizieren, wenn denn der Wille da wäre.
Jetzt haben Sie eigentlich schon meine nächsten Fragen, die ich so angedacht hatte, vorweggenommen. Ich denke ja, dass man durchaus einwenden kann, dass zum Beispiel die linksextremistische Hammerbande ja derzeit vor Gericht steht und dass man hier sehr wohl auch auf deren Bestrebungen schaut und die dann auch vor Gericht stellt. Aber das war natürlich sehr einfach, weil derartige Gruppen ja das ganz offen machen, auf der Straße Menschen zusammengeschlagen haben sollen. Da war es dann sicherlich sehr einfach. Sie haben es ja schon vorweggenommen, wie es sein kann, dass die Vulkangruppe etwa seit 15 Jahren die Anschläge verübt, ohne dass die Polizei weiß, wer die Attentäter sind. Würden Sie also sagen, der Anschlag, das war ja der schwerste Anschlag dieser Gruppe auf das Berliner Stromnetz, wäre vermeidbar gewesen?
Also ich denke schon, mit einem hohen Maß an Professionalität hätte man schon vor Jahren die Strippenzieher, die Attentäter identifizieren können. Ich möchte aber noch eins sagen, was viele auch nicht so sehen. Also ich glaube, es war 2003 herum gewesen, da hat man den 129a Strafgesetzbuch geändert und diese gemeinschädlichen schweren Straftaten auf die kritische Infrastruktur hat man grundsätzlich nicht mehr als Terrorismus angesehen, es sei denn, es kommen noch einige weitere qualifizierende Merkmale dazu, was regelmäßig nicht der Fall ist. Und das hat eine ganze Reihe von Auswirkungen gehabt. Nicht nur, dass es nicht mehr nach 129a strafbar ist, sondern die Ermittlungsmöglichkeiten der Sicherheitsbehörden hängen auch davon ab, ob es einen 129a-Fall gibt. Sie müssen sich vorstellen, der Verfassungsschutz darf zum Beispiel eine Telekommunikationsüberwachung nur in bestimmten Fällen betreiben und einer dieser Fälle ist der 129a. Wenn man nun einen ganzen Sachverhalt rausnimmt, dann darf der Verfassungsschutz keine Telekommunikationsüberwachung mehr betreiben. Und das haben sich damals die rot-grünen Gesetzgeber sehr schlau gedacht, dass damit natürlich den Sicherheitsbehörden es erschwert worden ist, diese Leute zu identifizieren, wenn man keine Telefonüberwachung mehr betreiben darf, keine E-Mail-Überwachung und so weiter.
Aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit den Reichsbürgerverfahren, die so heißen, dort wurden ja nicht mal Fensterscheiben eingeschlagen, wie eine sehr bekannte Gerichtsreporterin einmal in der Welt schrieb. Diese Leute wurden über 1,5 Jahre beobachtet. Allerdings ergab sich dann überhaupt keine Straftat, wie ich ja dargestellt habe. Also wo ist denn da diese Schieflage oder wie kommt es dazu, dass diese offensichtliche Schieflage hier geschaffen wurde? War es wirklich rein politisch oder gibt es irgendwie noch andere Gründe, die Sie sehen?
Im Wesentlichen ist es eine politische Motivation nach dem sogenannten NSU-Debakel, nationalsozialistischer Untergrund, wurden die Ressourcen in den Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern und in den Staatsschutzabteilungen der Polizeien überwiegend in den Bereich Rechtsextremismus gesteckt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass viele Planstellen nicht besetzt sind im Bereich Linksextremismus. Man im Bereich Linksextremismus auch keine Planstellen eingeworben hat, keine neuen Planstellen, sodass man mangels Ressourcen, mangels Personal blind ist oder fast blind ist. Aber das ist aus meiner Sicht politisch halt gewollt. Das ist ja in Teilen auch die Knüppeltruppe der politischen Linken, die auch ihre Ableger im Parlament hat. Deswegen passiert eben nichts.
Ja, ich hatte überlegt, weil ja neue personelle Ressourcen geschaffen werden sollen, ob hier überhaupt in den letzten 10 bis 15 Jahren die Terrorgefahren überhaupt angestiegen sind oder wurden eben eher die vorhandenen Kapazitäten nicht sachgerecht verwendet. Ich denke da zum Beispiel an diese neu geschaffenen Phänomenbereiche wie die Delegitimierung des Staates, intensive Beobachtung auch von Parteien, Oppositionsparteien und natürlich auch Einzelpersonen. Sehen Sie das genauso?
Das sehe ich genauso. Wir müssen nur mal die Zitate der maßgebenden Politiker von SPD, Grünen und auch CDU und CSU verfolgen, die aus meiner Erinnerung unisono, jedenfalls bis vor kurzem gesagt haben, die größte Gefahr geht von rechts aus. Es wurde teilweise noch nicht mal gesagt vom Rechtsextremismus. Und darunter hat man Delegitimierer, Verächtlichmacher der Regierung. Darunter hat man sogenannte Reichsbürger und ich sage mal salopp andere Durchgeknallte verstanden. Das führte dazu, dass mit Sicherheit der überwiegende Teil der Ressourcen in diese Bereiche gesteckt worden sind. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Polizeien Ressourcen hatten, um Observationen im Bereich Linksextremismus durchzuführen, weil alles Notwendige, alles Vorhandene wurde immer in den Bereich rechts gesteckt.
Ja, in diesem Zusammenhang habe ich zum Abschluss eine persönliche Frage an Sie, denn auch Sie standen ja oder stehen noch unter Beobachtung des Bundesverfassungsschutzes und Sie gehen hiergegen ja auch rechtlich vor. Wie ist da der Stand des Verfahrens?
Ich bin wahrscheinlich der einzige ehemalige Geheimdienstchef der westlichen Welt, der von seinen ehemaligen Kollegen auf Weisung einer Regierung überwacht wird. Ich gehe davon aus, dass ich seit November 23 engmaschig vom Verfassungsschutz überwacht werde. Die Überwachung wurde bekannt gemacht, als ich die Partei gründete, die Werteunion. Ich klage jetzt schon seit 2 Jahren dagegen, immer noch in der ersten Instanz beim Verwaltungsgericht Köln. Ein Termin für die mündliche Verhandlung steht noch nicht fest. Wir tauschen gegenseitig Schriftsätze aus. Mein aktueller Schriftsatz vom Dezember letzten Jahres über 120 Seiten, wo ich mich dagegen verwehre, als Verschwörungstheoretiker und antisemitischer Narrativverbreiter diffamiert zu werden. Für alle, die sich dafür interessieren, Das gesamte Verfahren habe ich jetzt öffentlich gemacht. Ich habe eine Webseite, die aktemaaßen.de. Jeder kann dann nachlesen, wie der Verfassungsschutz mit Leuten umgeht. Und man muss sich auch fragen, wenn man mit dem Ex-Präsidenten des Verfassungsschutzes so umgeht, dann hat wahrscheinlich der Verfassungsschutz keine Skrupel, mit einfachen Bürgern in ähnlicher Weise umzugehen.
Ihr Verfahren ist sicherlich auch wichtig, um möglicherweise die Verfassungsschutzämter zukünftig gerichtlich angeordnet dazu zu bringen, sich wieder auf die Kernaufgaben zu konzentrieren und so Anschläge wie die in Berlin verhindern zu können, indem entsprechende Strafverfolgungsbehörden vorab informiert werden.
Natürlich könnte man sagen, dass es jetzt für den Verfassungsschutz wichtiger wäre, die Ressourcen statt in die Überwachung von Herrn Maaßen zu stecken, in die Überwachung von Linksextremisten. Man muss auch sehen, es menschelt ja auch in den Verfassungsschutzbehörden und auch in den Polizeibehörden. Es ist natürlich einfacher und viel ungefährlicher, so jemanden wie mich zu überwachen als Terroristen, wo auch Mitarbeiter der Verfassungsschutzbehörden und der Polizei jederzeit damit rechnen müssen, dass sie vielleicht ein Messer zwischen den Rippen oder eine Kugel im Kopf haben. Von daher gehen auch diese Beamten lieber den Weg des geringsten Widerstandes.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Maaßen, für Ihre Ausführungen und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Verfahren und darf mich für heute, für das Gespräch und auch für Ihre Zeit bedanken.
Sehr gerne, Herr Seffelmeier.
Schauen wir nun in die Strafjustiz der Schweiz. Dort gibt der Fall des ehemaligen SVP-Nationalrates Claudio Zanetti Anlass, einmal einen kritischen Blick auf das strafrechtliche Ermittlungsverfahren zu werfen, welches insbesondere bei Meinungsdelikten durchaus als gefährlich bezeichnet werden kann. Der unseren Hörern sicher bestens bekannte Claudio Zanetti sah sich wegen eines bloßen Reposts eines sogenannten Memes auf der Plattform X aus dem Jahr 2024 eine Anklage wegen Diskriminierung zum Aufruf zu Hass gemäß Artikel 261 bis des schweizerischen StGBs ausgesetzt. Nun endete das Verfahren vor dem Einzelgericht in Hinwil mit einem Freispruch. Warum dieser Fall zeigt, wie verengt der derzeitige Meinungskorridor auch in der Schweiz erscheint, und man durch eine Besonderheit im dortigen Strafverfahren sehr schnell der Gefahr ausgesetzt ist, wegen der falschen Meinung angeklagt zu werden, erörtere ich mit dem Verteidiger von Herrn Zanetti, dem Herrn Rechtsanwalt Konrad Jäger aus Solothurn.
Herr Kollege, guten Tag.
Wollen Sie uns zunächst einmal einen Überblick geben zum Sachverhalt? Welchen Inhalt hatte der Post bzw. das repostete Meme von Herrn Zanetti? Und welche Umstände führte die Staatsanwaltschaft schließlich für eine Anklageerhebung ins Feld?
Ja, das kann ich gerne tun. Sie haben das Wesentliche schon gesagt. Es ging um einen Repost auf der Plattform X, ohne Kommentar, ohne Bemerkungen. Herr Zanetti hat das gerepostet. Und dieses Meme, das er repostet hat, das beinhaltete eine Darstellung, welche eine Faust zeigt, die ein Hakenkreuz zerschlägt, wobei die Faust mit der israelischen und das Hakenkreuz mit der palästinensischen Flagge eingefärbt war. Darüber, über dieser grafischen Darstellung, die Überschrift »Nie wieder ist jetzt, komme was wolle«. Das ist die Darstellung, die mein Mandant repostet hat. Und zum Strafverfahren kam es, weil er von einem schweizerischen Politiker angezeigt wurde. Also ein schweizerischer Politiker hat eine Strafanzeige verfasst und die landete bei der Staatsanwaltschaft in Zürich.
Die Staatsanwaltschaft hielt dann genau dieses Meme, auch den bloßen Repost, für strafbar nach ihrem Artikel 261 bis. Das heißt wirklich so, ist bei uns natürlich anders, muss ich mir erst dran gewöhnen. Der ist ja ähnlich ausgestaltet wie unser deutscher Volksverhetzungsparagraf 130, zumindest der Absatz 1 StGB. Der stellt primär den öffentlichen Frieden unter Schutz und eher sekundär die Menschenwürde. Und daher haben wir ja so eine Tatbestandsrestriktion, wonach nur solche Äußerungen strafbar sind, die geeignet sind, den öffentlichen Frieden zu stören. Das heißt zum Beispiel von Appellen zum Rechtsbruch oder durch Herabsetzung von Hemmschwellen in Teilen der Bevölkerung. Der Schweizer Artikel jedoch schützt dagegen primär die Menschenwürde und erst dann den öffentlichen Frieden. Kann man sagen, dass das Schweizer Strafrecht in derartigen Fällen dann schärfer ist? Oder gibt es dort bei Ihnen auch Einschränkungen, die zusätzlich zu der Tatbestandsmäßigkeit noch hinzutreten müssen?
Im Ergebnis ist die schweizerische Lösung wahrscheinlich etwas schärfer. Hier geht es darum, zu Hass oder zu Diskriminierung aufzurufen einerseits. Geschützt sind aber nur Personengruppen nach Rasse, Ethnie, Religion oder sexueller Orientierung. Also diese vier Kategorien werden gebildet. Aufruf zu Hass oder Diskriminierung dieser Kategorien ist strafbar. Und dann, und hier wird es sehr weit, strafbar ist auch, wer diese Gruppen, diese Kategorien, die ich genannt habe, in einer gegen die Menschenwürde verstoßenden Weise herabsetzt oder diskriminiert. Also da ist der Tatbestand sehr, sehr offen formuliert und die Auslegung natürlich dann extrem frei und kann auch sehr weit gehen. Ja,
ja, das kann ich mir nur lebhaft vorstellen. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Ich will zunächst erstmal nochmal auf das Verfahren zurückkommen. Da hatte Ihr Mandant ja offenbar Probleme, innerhalb einer von der Staatsanwaltschaft gesetzten Stellungnahmefrist überhaupt fundiert sich äußern zu können. Was hat es damit auf sich?
Das ist halt einfach so, dass die Staatsanwaltschaften den Parteien Gelegenheit geben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Die sind immer mit kurzen Fristen verbunden und diese Fristen in der Schweiz sind in der Regel einfach sehr, sehr kurz. Also oftmals sind es 10 Tage. Die Fristen sind manchmal verlängerbar, aber da gibt es keine gesetzlichen Regeln. Das ist dann einfach immer im Ermessen des zuständigen Staatsanwalts oder der Staatsanwältin, die den Fall führt.
Dann hat die Staatsanwaltschaft die Aussage des Memes aus meiner Sicht recht einseitig zu Lasten ihres Mandanten ausgelegt, obwohl sich insbesondere aus dem Kontext durchaus eine andere Bedeutung regelrecht aufdrängt, welche eine Strafbarkeit ausschließt. Jetzt kenne ich das aus Deutschland, auch höchstrichterlich, dass der Grundsatz gilt, bei mehrdeutigen Aussagen ist stets die für den Angeklagten günstigste Auslegung vorzunehmen. Ich gehe davon aus, dass das in der Schweiz nicht anders sein wird. Können Sie uns einmal den eigentlichen Gehalt des Memes darlegen und erklären, warum die Staatsanwaltschaft letztlich diesen entlastenden Umstand nicht berücksichtigt hat?
Ja, also der Hintergrund ist der, dass in der Schweiz in dubio pro reo selbstverständlich auch gilt. In der Schweiz gilt dieser Grundsatz aber merkwürdigerweise nur im Hauptverfahren vor Gericht, nicht im Vorverfahren unter der Leitung der Staatsanwaltschaft. Im Vorverfahren unter der Leitung der Staatsanwaltschaft gilt in dubio pro duriore, also im Prinzip genau umgekehrt, im Zweifel gegen den Angeklagten. Das Bundesgericht hat diesen Grundsatz ohne explizite gesetzliche Grundlage so entwickelt und wendet ihn seither einfach konsequent an. Das bedeutet, wenn die Staatsanwaltschaft zum Schluss kommt, je nachdem, wie man den Tatbestand auslegt, könnte man freisprechen oder verurteilen, dann wird sie anklagen, weil sie das nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts auch muss.
In Deutschland ist es ja so, dass die Gerichte über alles, was die Staatsanwaltschaften dort beantragen, also Antrag auf Erlass eines Strafbefehls oder den Antrag, das Hauptverfahren mit einer Anklageschrift zu eröffnen, dann darüber entscheiden. Das heißt, das letzte Wort haben die Gerichte und da gilt natürlich dann auch in dubio pro reo. verstehe ich das jetzt richtig, wenn die Anklage erhoben wird, so wie beim Herrn Zanetti in Ihrem Fall, dann muss das Gericht das auch verhandeln oder kann auch das Gericht in der Schweiz die weitere Verhandlung ablehnen nach Eingang der Anklageschrift?
Nein, in der Schweiz ist es so, dass ein eigentliches Anklagezulassungsverfahren nicht stattfindet. Das heißt, wenn bei Gericht eine Anklage eingeht, dann ist die grundsätzlich zu verhandeln. Es gibt ein paar Ausnahmen, wenn eine Prozessvoraussetzung nicht erfüllt wäre oder sowas, aber das sind wirklich Ausnahmen. In der Regel, wenn eine Anklage eingeht, dann hat eine Hauptverhandlung stattzufinden, die mit Freispruch oder Verurteilung endet.
Nun hat das Einzelgericht, so heißt das, in Hinwil Herrn Zanetti freigesprochen. Da würde uns natürlich die Begründung interessieren, die letztendlich das Gericht hier zum Freispruch anbringt.
Die Begründung, die liegt ja nur mündlich vor. Eine schriftliche Urteilsbegründung gibt es nicht. Hm. Ich habe mir Notizen gemacht in der Hauptverhandlung bei der mündlichen Urteilseröffnung und die Begründung war relativ komplex. Wenn ich es auf den wesentlichen Punkt zusammenfassen kann, dann war für das Gericht maßgebend, dass die Äußerung, die Herr Zanetti repostet hat, in politischen Kontext zu sehen ist. Dass die Stimmung im Zusammenhang mit dem 7. Oktober und dann dem Gaza-Krieg sehr aufgeheizt war und dass man da wirklich auch unterschiedlicher Auffassung sein kann und diese Auffassung auch äußern können muss. Also letztlich ging es um das Spannungsverhältnis zur Meinungsäußerungsfreiheit. Und das Gericht, also das Einzelgericht, das war ein einzelner Richter, der das Urteil gemacht hat, der ist zum Schluss gekommen, dass dieser Repost im Kontext der politischen Auseinandersetzung und der politischen Diskussion zu verstehen war und dass da auch mal überspitzte Äußerungen vorgenommen werden dürfen, ohne dass man da gleich sich strafbar macht oder ohne dass man da gleich Angst haben muss, dass man vor dem Richter landet.
So wie ich es verstanden habe, hat Ihr Mandant das ursprüngliche Meme ja so ausgelegt, dass es sich hierbei nicht um die Palästinenser handelt, die mit der Flagge dann in diesem Hakenkreuz dargestellt werden sollten oder gemeint waren, sondern eher die Hamas, die dann eben ja eigentlich auch der erklärte Feind Israels ist. Vor dem Hintergrund ist das so zu sehen. Hat das Gericht dazu auch was gesagt?
Ja, dazu hat sich das Gericht geäußert. Es hat gesagt, das sind die Farben der palästinensischen Flagge, die da auf diesem Meme abgebildet sind, aber dass bekanntlich auch die Hamas diese Farben benutze. Und deshalb könne man das nicht als Angriff auf das palästinensische Volk in Anführungs- und Schlusszeichen, das sage ich jetzt Anführungs- und Schlusszeichen, verstehen darf, sondern einfach gegen die Angreifer vom 7. Oktober.
Gut, dann ist Ihr Mandant jetzt freigesprochen. Ich weiß jetzt schon, dass viele sagen werden, ja, der Rechtsstaat hat doch funktioniert, denn schließlich hat Ihr Mandant doch Recht bekommen. Ich vernehme derartige Aussagen häufig in meinen Verfahren. Ich entgegne dann immer, die Rechtsstaatlichkeit beginnt ja eigentlich bei den Strafverfolgungsbehörden und hat daher auch dort versagt, zumindest in Fällen, die jetzt eindeutig sind. Ich habe eine Zunahme derartiger Fälle in den vergangenen Jahren in meiner anwaltlichen Praxis durchaus wahrgenommen, insbesondere wenn es um Meinungsdelikte geht. Jetzt ist natürlich so, Sie sagten eben, im Zweifel müsse die Staatsanwaltschaft bei Ihnen auch anklagen. Nur es gibt ja auch eindeutige Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft ja sagen kann oder es vielleicht so auslegen muss, dass man sagt, okay, da ist nichts Strafbares dran. Anders würde das ja auch nicht funktionieren. Wenn ich mir jetzt diese Deutung anschaue, Ihr Mandant, der sich diesen Repost ja dann auch zu eigen gemacht hat, das ist durchaus strafbar, aber eben mit der Deutung, dass hier die Hamas gemeint ist als Terrororganisation und nicht eine ethnische Gruppe, also nicht die Palästinenser. Man hätte doch eigentlich auch sagen können, seitens der Staatsanwaltschaft, das ist eindeutig nicht strafbar, weil es eben so zu werten ist.
Also das Gericht hat diese Frage auch thematisiert und ist zum Schluss gekommen, dass die Staatsanwaltschaft im vorliegenden Fall klagen musste, weil es eben nicht so klar war, ob jetzt die Darstellung rassendiskriminierend sei oder nicht. Also was man vielleicht noch voraussetzen muss, oder? In diesem Fall war der Sachverhalt absolut unbestritten, oder? Herr Zanetti hat nie bestritten, dass er diesen Repost gemacht hat. Also die Fakten waren klar. Nicht so ganz klar war die rechtliche Einordnung dieser Fakten und ob das tatbestandserfüllend sei oder nicht. Und das war auch aus der Meinung des Gerichts, also beziehungsweise des Einzelrichters, klar, dass die Staatsanwaltschaft anklagen musste. Im Zweifel muss sie eben Anklage erheben. Und das führt dann halt schon dazu, dass sehr, sehr viele, immer mehr solcher Fälle, die eigentlich von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt sein müssten, vor Gericht landen. Und das führt dann wiederum zu Schere im Kopf von Menschen, die sich politisch äußern, weil sie immer befürchten müssen, wenn jemand eine Anzeige einreicht, dann lande ich möglicherweise vor dem Richter.
Also über den Aspekt, dass die Schweizer Staatsanwaltschaften im Zweifel anklagen müssen, sollten wir vielleicht nochmal ein gesondertes Gespräch führen, Herr Kollege. Für heute müssen wir leider hier Stopp machen. Der Fall Zanetti zeigt, dass man eben auch in der Schweiz Gefahr läuft, für die Äußerung von falschen Meinungen in Anführungsstrichen durchaus sehr schnell vor Gericht landen und dass dann vor Gericht auch entschieden werden muss, ist etwas strafbar oder nicht. Ich halte das für sehr bedenklich, weil es dazu führt, dass Menschen möglicherweise davon abgehalten werden, ihre Meinung frei und offen im Zweifel lieber nicht zu sagen. Ob das noch rechtsstaatlich ist, vermag ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen zu können. Die Rechtsstaatlichkeit ist jedenfalls eine fundamentale Säule der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die wollen wir ja hier in unserer Sendung dokumentieren bzw. hochhalten. Für heute möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Herr Kollege Jäcker, und hoffe, dass wir bald mal wieder hier zusammen sprechen können. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Mutter Natur macht auch vor der Digitalisierung der Justiz nicht Halt. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Michael Moser.
Der Winter kommt immer. Manchmal früher, manchmal später. In manchen Regionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz liegt die weiße Pracht in großen Mengen. Im niedersächsischen Flachland hingegen hat der Wintereinbruch zu chaotischen Zuständen geführt. Die Hannoversche Allgemeine berichtet von angeblichen Fehlurteilen nach dem Schneesturm. Das Aktenchaos hätte Niedersachsens Justiz durcheinandergebracht. Soweit die reißerischen Schlagzeilen aus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ein Wintersturm hat die digitale Justiz in Niedersachsen tatsächlich lahmgelegt und tausende Verfahren verzögert. Wegen technischer Ausfälle bei der elektronischen Kommunikation wurden rund 18.000 Dokumente verspätet zugestellt, darunter offenbar auch Urteile sowie Unterbringungs- und Haftanträge. Wintersturm Elli am 9. Januar sorgte mit Glatteis dafür, dass viele Beschäftigte von Gerichten und Staatsanwaltschaften im Homeoffice geblieben waren. Die Vielzahl gleichzeitiger externer Zugriffe auf den Justizserver überlastete das System, das daraufhin, wie die Weltwoche zu berichten weiß, zusammenbrach. Um den Ausfall des elektronischen Aktensystems zu kompensieren, greift man auf die gute, alte, bewährte analoge Technik zurück, also auf Papierakten, Telefon und Telefax. Für die Jüngeren unter den Zuhörern darf ich aus dem Nähkästchen plaudern. Früher schickten Anwälte ihre Schriftsätze mit der Briefpost zu Gericht, in eiligen Fällen per Telefax voraus. In gut ausgestatteten Kanzleien gab es dafür Kopiergeräte mit verschiedenen Ausgabefächern, manche sogar mit einer Heft- und Klammerfunktion, und die Aktenexemplare kamen bereits gelocht aus dem Kopierer. Es gab Stempel für die beglaubigte Abschrift und die einfache Abschrift, und die Auszubildenden konnte der Berufsträger mit der Frage behelligen, wie viele Abschriften man denn brauche, abhängig von der Anzahl der Prozessgegner. Bei Gericht gab es Papierakten, beim Anwalt ohnehin, und wenn diese Akten ordentlich geführt waren, fand man das, was man suchte, in kürzester Zeit und hatte die Akte auch stets im Bedarfsfall zur Hand. Das Tagwerk des Anwalts konnte man bewundern an dem Poststapel, der die Kanzlei am Abend verließ. Das mag antiquiert klingen, aber es funktionierte bei Sonne, bei Regen, bei Sturm und bei Schnee. Heute suchen die Vertreter der Justiz und sogar der Deutsche Richterbund ihren Segen in der Digitalisierung. Angeblich brauche es zeitgemäße Kommunikation mit der Justiz. Es ist sogar die Rede von künstlicher Intelligenz, von KI-Assistenzen für Richter und Justizmitarbeiter. Ohne ausreichend gute Ausstattung mit Computern und IT-Support drohen Überlastung und Fehler. In den Köpfen derer, die das fordern, gibt es nur noch Smartphone, Laptop und Internet. Es gibt auch Menschen, die leben ohne Handy und ohne Laptop, mit Telefon und Telefax. Und das Leben, es funktioniert. Diese Bevölkerungsgruppe ist schon längst ausgeschlossen von den angeblichen Segnungen der digitalen Behördengänge und Antrags-Downloads-Prozeduren mittels QR-Code. Früher funktionierte es sogar noch besser, weil die Deutsche Bundespost ein eigenes Niedervolt-Kommunikationssystem hatte, das unabhängig vom Stromnetz war und auch bei Stromausfall erlaubte, zu telefonieren. Heute ist unsere Kommunikation vollständig abhängig vom Internet und vom Flatterstrom. Kein Telefonanschluss mehr ohne Router, also kein Telefon ohne funktionierendes Internet und ohne Strom aus der Steckdose. Wohin dieser Digitalisierungswahn führt, das haben wir in Niedersachsen gesehen. Die Justiz ist nicht geeignet, voll digitalisiert zu werden. Es ist ein Bereich der Daseinsvorsorge, der auch funktionieren muss, wenn Schnee liegt, wenn der Strom ausfällt und wenn Mitarbeiter wegen des Wetters nicht zur Arbeit kommen können. In den Köpfen der Justizpolitiker muss ein Umdenken stattfinden, zurück zu den Bedürfnissen der Bürger.
Die Digitalisierung schafft unbestritten neue Möglichkeiten, Freiheiten und sicher auch Vereinfachungen unserer Arbeit und unseres Alltages. So gäbe es ohne sie unsere Sendung und den Kommentarfunk sicher nicht. Dennoch sollte der Ruf nach immer mehr Digitalisierung und ihre Verklärung als Allheilmittel stets kritisch begleitet werden. Denn Digitalisierung bedeutet nicht automatisch Freiheit und garantiert keine Rechtsstaatlichkeit. Im Gegenteil, beides gerät durch die zunehmende oder gar vollständige Digitalisierung unter enormen Druck. Diesen wollen wir mit unserer Sendung sichtbar machen. Mein Name ist Dirk Sattelmeier. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen auch bis zur nächsten Ausgabe des Rechtsstaates hier im Kontrafunk am kommenden Freitag eine wohlfühlende Zeit.